beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.
Ja, heute beginnt die Wahrheit zu dritt. Wir sitzen tatsächlich zu dritt hier bei der Stäwock Wohnungsgesellschaft. Sitze ich selbst, Daniel Fuhrhopp, mit dem Geschäftsführer Sieghard Lücker hier. Guten Tag.
Guten Tag.
Und dann haben wir Hans-Joachim Ewert, Architekt und Leiter der Planungsabteilung.
Hallo.
Ja, wir sitzen eigentlich bei einer Wohnungsgesellschaft mit etwa 5000 Wohnungen in der Stadt Bremerhaven, aber gleichzeitig sitzen wir beim Stromerzeuger. Und das ist ja doch ein bisschen ungewöhnlich. Herr Lücke, wie kommt das, eine Wohnungsgesellschaft, die Strom erzeugt?
Also der Strom ist für uns ein Abfallprodukt eigentlich, muss ich sagen, gewesen aus einer Debatte, die 2007 angefangen hat und wo wir uns der Technik damals insoweit gestellt haben, dass wir gesagt haben, wir installieren mal bei einer Modernisierung ein Blockheizkraftwerk, ein BHKW, das also uns Wärme produziert in erster Linie und den Strom als Abfall beilegt. Das ist umgekehrt wie im Kraftwerk, da ist es ja so, Kraftwerk soll Strom erzeugen und die Wärme, mit der kann man nicht umgehen, die wird als Abfallprodukt in die Umwelt entlassen. Heißt also Flüsse auf oder die Atmosphäre. Wir kennen die großen Kondensattürme der Kraftwerke, wo die Wärme eigentlich rausgeschickt wird. Und wie der Weg dann zum Stromerzeuger gekommen ist, also das hatten wir uns vorher so noch nicht klar gemacht. Das kann man schon ganz deutlich sagen. Also die Komplexität, die da auf uns zugekommen ist, die haben wir im Nachhinein dann angegangen. Also wenn wir uns im Vorfeld überlegt hätten, was wir alles lösen müssen und mit welchen Problemen da zu kämpfen ist, hätten wir es wahrscheinlich bis heute noch nicht gemacht, zumal die Gesetzgebung da volatil ist. Das heißt, es kommen jedes Jahr neue Anforderungen, Änderungen auch in bestehenden Vertragsverhältnissen rein. Ist also ziemlich furchtbar. Wir haben es einfach gemacht. Wir haben damals dann auch, also das hat mein Vorgänger noch gemacht, ich war auf der technischen Seite, aber beteiligt. Wir haben einfach die Zähler ausgebaut des Grundversorgers, haben unsere eigenen reingemacht und haben gesagt, so jetzt versorgen wir unsere Mieter mit Strom, bekommen alle einen Stromvertrag, der 1 Cent mindestens günstiger ist, wie der vom örtlichen Grundversorger, der Basistarif. Und wir haben dort den Vorteil gehabt, dass wir die Anlage komplett neu bezogen haben. Man muss ja, wenn Sie Mieter bei uns sind, dürfen Sie nicht gezwungen werden, bei uns Strom zu kaufen. Sie dürfen auch, müssen die Möglichkeit haben, woanders hinzugehen. Wenn wir neu vermieten, kriegen wir mit den Argumenten, die wir haben für unser Strommodell, eigentlich alle. Denn die müssen immer dann ja für die neue Wohnung einen neuen Vertrag abschließen. Wenn wir sagen, sie können auch bei uns Strom kaufen, der ist günstig und der ist von der CO2-Belastung ungefähr nur ein Drittel von dem zu werden, was der Bundesdurchschnitt im Moment gibt, dann schließen wir alle bei uns an.
Also da hört man ja schon so ein bisschen was an gallische Dörfer erinnert, wenn Sie so sagen, Sie haben es dann einfach gemacht und haben dann einfach mal Ihre eigenen Zähler da reingetan. Dann klang so ein bisschen was an, dass Sie was für Ihre Mieter getan haben, dann gleichzeitig wird noch CO2 gespart. Also sind schon eine Menge Vorteile dabei, aber andererseits sind das die Gründe, warum sollte das überhaupt eine Wohnungsgesellschaft machen? Man könnte doch auch sagen, mein lieber Scholli, dieser ganze Aufwand, Sie müssen sich doch um Wohnungen kümmern. Es gibt doch schon Wohnungsunternehmen. Also weiß ich nicht, wie der Geist des Ganzen ist, das weiß ich nicht, Herr Ewert, wie weit Sie da involviert waren in diesen Planungs- und Entscheidungsprozess. Wie ich Sie kenne, habe ich im Verdacht, dass Sie da auch mit vielen Ideen mal wieder die Sache noch komplizierter gemacht haben. Und also warum aber überhaupt? Was ist die Motivation dahinter?
Ja, die Idee ist ja, dass wir praktisch eine gewisse Autarkie haben, dass wir also nicht abhängig sind von Versorgern, die wir nicht steuern können. Wir haben das ja vorher auch gemacht, dass wir bei den Stadtwerken betriebene Wärmeerzeugung hatten und wir sind dann abhängig, damit auch unsere Mieter sind dann auch abhängig und wir erleben ja auch, dass wir den großen Monopolisten dann ausgeliefert sind und das, weil wir eine lokale Gesellschaft sind, passt es eigentlich gut zu dem Konzept sozusagen lokal oder an dem Ort dann die Energie zu erzeugen, ohne große Leitungsnetze. Das stört uns natürlich auch, diese wahnsinnigen Autobahnen, Leitungsautobahnen, die da entwickelt werden sollen. Warum sollten wir das machen? Wir können das vor Ort entwickeln und wir sind doch ein bisschen. Sehr frühzeitig haben wir PV-Anlagen auch gemacht. Das heißt, so diesen Gedanken praktisch, wo die Energie gebraucht wird bei den Mietern, da erzeugen wir sie. Und die Mieter identifizieren sich natürlich auch sehr stark. Also wir haben ja diese Sonnenernteuhren für unsere PV-Anlage und die sind dann ganz begeistert, wenn die Sonne scheint, was wir dann ernten. Und das passt eigentlich zu unserem Konzept auch, dass wir versuchen eben unsere Mieter auch bei den Betriebskosten natürlich auch zu betreuen, dass es nicht ausufert. Das ist ja schon eine zweite Miete. Und ich denke mal, das ist eben spannend auch, diese Autarkie dort auch zu erzeugen.
Also der Strom kommt da, wird da erzeugt, wo die Menschen leben, und das Geld soll natürlich auch da bleiben, kann man jetzt
sagen. Die Mieter können das sozusagen sehen. Ein Blockheizkraftwerk ist ja nicht ein Atomkraftwerk, irgendwie, was denken die Leute vielleicht irgendwie, aber es ist ein Motor, den wir alle in unserem Auto haben, der steht da und treibt ein Aggregat an und versorgt 60 Wohnungen oder so.
Und, das und da haben Sie irgendwo, kann man das doch, habe ich das richtig, irgendwo kann man das wirklich angucken für die Mieter, oder?
Ja, wir haben jetzt in dem Projekt, was der Herr Ewert gerade gemacht haben, was wirklich mal so, die Idee war, dass wie eine Schaufenstersituation den Mietern oder Interessierten zu zeigen, dass man da reingucken kann, auch entsprechend mit den Monitoren, was im Moment gerade passiert. Ist ja höchst interessant, was so eine Heizanlage dann auch produziert, was sie macht, wie die Mieter gerade reagieren als Netz, als Abnehmer. Also hochinteressante Geschichte. Und was Sie im Eingang gesagt haben, dieses gallische Dorf, wenn ich Vorträge halte über dieses Thema und ich bin weiter weg, dann tue ich tatsächlich dieses Zitat von einem gallischen Dorf bringen. Und da ist meine erste Folie eigentlich auch eine Ansicht von Bremerhaven von oben. Und ich sage dann immer, die eine Seite ist nur Wasser bei uns. Da müssen wir uns aufgrund des Klimawandels wehren. Wir haben die Deiche hier in Bremerhaven fast 2 Meter höher gesetzt jetzt im Zuge der Neubaumaßnahmen am alten Hafen. Und die andere Grenze ist Niedersachsen. Das hört sich jetzt im Föderalismus nicht dramatisch an, aber es ist eine Grenze, die die Entwicklung der Stadt unheimlich beeinflusst. Oder begrenzt. Und wir haben hier eine kleine Enklave des Bundeslandes Bremen ohne Bezug zu unserer Hauptstadt. Und wir fühlen uns häufig, was auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten angeht, ein bisschen wie dieses gallische Dorf, weil es über viele Jahrzehnte so war, dass jeder, der aus der Stadt rausziehen konnte, die Angebote im Landkreis genutzt hat. Wir haben hier eine wunderschöne Umgebung. Da kann man ganz toll dieses klassische Wohnen, Einfamilienhaus mit 1000 Quadratmeter Grund drum herum umsetzen. Das hat der Stadt sehr geschadet. Und das hat auch was mit unserem Energiekonzept zu tun. Denn ich sage das auch, wenn ich in Düsseldorf als Geschäftsführer einer Wohnungsgenossenschaft tätig wäre, dann kann ich mir Gedanken machen, ob ich meinen ganzen Bestand abreißen soll, weil der energetisch nicht mehr dem entspricht, was ich will, weil ich habe die Mieteinnahmen, die Mieterträge in einer Höhe, dass ich mir andere Gedanken nicht machen muss. Wir sind hier jetzt in einem eher schwächeren Marktsegment und es gibt natürlich auch ganz klar diese wirtschaftliche Komponente, dass wir sagen, wir brauchen Deckungsbeiträge für das Unternehmen, die Miete, das hat Herr Ewert schon so ein bisschen angedeutet, die Miete nicht belasten und die Nebenkosten. Und das ist nicht so einfach und dafür sind wir auch bereit zu arbeiten hier. Das heißt, entsprechende Personalkapazitäten dann bereitzuhalten, um das hinzubekommen. Und das ist so neben Umweltschutz und dass wir unseren Mietern einen günstigen Strom verkaufen, dann der dritte Punkt. Wir erwirtschaften auch Deckungsbeiträge fürs Unternehmen.
Vielleicht mal kurz so ein paar Kernpunkte einfach zu diesem Konzept. Also die werden betrieben, diese kleinen Kraftwerke, mit
Gas.
Mit Gas.
Das ist, Herr Ewert hat es gesagt, das letzte Kraftwerk, was er jetzt baut, das ist ein Vierzylinder. Perkins-Motor kennt man von Landmaschinen, ein normaler Gasmotor, auf Gasbetrieb umgestellter Motor, und der ist also Low-Tech, wenn man das so will. Ist auch immer ein bisschen enttäuschend, wenn man den Deckel aufmacht, der ist ja schalltechnisch isoliert, und dann den Vierzylinder da zieht, nicht mal ein Sechs- oder Achtzylinder in unserer Größenordnung. Der läuft aber so effektiv, dass das eine ganz wunderbare Geschichte ist. Also diese vier Zylinder mit 34 kW elektrischer Leistung, hat keinen Kleinwagen mehr, die sind in der Lage, oder dieses Gerät ist in der Lage, fast 100 Wohneinheiten zu 2/3 mit Strom und Wärme zu versorgen. Die Wärme ist nichts anderes wie das Kühlwasser. Das Kühlwasser, das dieser Motor braucht, um nicht zu überhitzen, wird zur Wärmeerzeugung genutzt. Und wie gesagt, wir haben über viele Jahre jetzt Erfahrung, wir schaffen eigentlich immer gut 2/3 dort bereitzustellen. Für 100 Wohnungen, das muss man sich mal überlegen. Das ist ein extrem effizienter Umgang mit dem Abfallprodukt Wärme oder dem Abfallprodukt Strom, wenn ich es andersrum sehe. Denn der Strom, der dort erzeugt wird, tut auch 2/3 des Bedarfs decken.
Und mit dieser Effizienz, das wissen Sie auch, im Vergleich zu herkömmlichen Strom, sagen wir mal, wieder die Energie, die Bilanz ist?
Ja, also die normale CO2-Bilanz im Bundesdurchschnitt liegt ungefähr bei 550 Gramm CO2, was Sie brauchen, um eine Kilowattstunde Strom zu erzeugen. Der geht hoch, der Wert. Trotz dem markanten Einsatz von Regenerativen, weil viele Kohlekraftwerke derzeit zugeschaltet werden. Eine interessante Entwicklung und wir liegen bei 170. Also 550 zu 170 Gramm CO2. Und da ist unser Zukauf, den wir ja, das restliche Drittel müssen wir zukaufen an Strom. Und da tun wir jetzt keinen, auch aus Kostengründen im Moment noch keinen regenerativen Strom zukaufen. Aber auch unter diesem Gesichtspunkt liegen wir bei 170 Gramm pro Kilowattstunde Strom und damit unter einem Drittel des Bundesdurchschnitts.
Nochmal eine Frage eben zu diesem Stromkonzern im Wohnungsunternehmen. Wie viel Mieter oder wie viel Wohnungen versorgen Sie denn?
Also wir haben im Moment die Möglichkeit, 600 Wohnungen von den 5.000 zu versorgen. Das heißt, etwas über 10% ist noch bescheiden, ist ganz klar, aber es ist aufsehenerregend. Und wie Herr Ewert sagt, die großen Konzerne schauen natürlich schon ein bisschen, also unser Versorger hier natürlich auch, was passiert da. Und wir wollen ja auch weiter wachsen. Wir wollen das und wir tun das ja auch publizieren. Wir finden es von der grundsätzlichen Herangehensweise auch gut, dass wir es dezentral machen und dass wir ein Abfallprodukt, egal wie Sie es sehen, entweder Strom oder Wärme, optimal nutzen. Ne? Also das heißt, wir tun die Stromerzeugung genau da machen, wo man beide Dinge braucht. Und für uns ist es als Unternehmen auch wichtig, dass wir jede Sanierung, die wir machen, eben so umsetzen, dass wir an einem zentralen Punkt eine Einspeisung von Strom und Wärme haben im Unternehmen. Und wenn wir in 10 Jahren möglicherweise ganz andere technische Möglichkeiten haben, über Brennstoffzellen oder über sonst eine Möglichkeit, Wärme und Strom zu erzeugen, dann haben wir alle Infrastruktur in unseren Wohnanlagen dann dafür schon gelegt.
Ah, ich meine, jetzt 500, 600 Wohnungen. Einerseits sagen Sie, das ist ja nicht viel. Andererseits für ein Wohnungsunternehmen, da sind Sie bundesweit schon, gibt es nur wenige, die überhaupt so etwas machen. Und wenn ich die Diskussion eben anschaue, wie in dem Magazin Wohnungswirtschaft neulich, dann sind auch andere Kolleginnen und Kollegen in anderen Wohnungsunternehmen, die da ganz interessiert hinschauen. Und wenn man vergleicht, es gibt die großen Konzerne und dann andererseits gibt es im Bereich erneuerbarer Energien ja Menschen, die ihr ein Gebäude, sagen wir mal, selber jetzt versorgen, dann ist natürlich jemand, der aber plötzlich ein paar hundert Wohnungen versorgt, das ist natürlich schon dann ein Anbieter und verändert sozusagen die Situation, vor allem wenn man sich überlegt, wohin das noch führen könnte. Und zu dieser Frage, wo die Energie herkommt, also wir haben hier eine sehr effiziente Nutzung durch eben die Nutzung von Strom und Wärme aus einer Quelle, die mit Gas betrieben wird. Und Herr Ewert, Sie haben jetzt ja gerade erwähnt, auch PV-Photovoltaikanlagen betreiben Sie auch. Und das ist jetzt aber, ist das jetzt ein getrenntes Modell? Also an dem einen Haus ist eine Photovoltaikanlage, am anderen KWK oder wie muss man das verstehen?
Also entstanden ist es praktisch, wir haben Photovoltaikanlagen, wir haben Blockheizkraftwerke gebaut und ich wollte nochmal sagen, das ist natürlich auch eine mutige Entscheidung eines Geschäftsführers, das zu machen, weil am Anfang gab es natürlich große Vorbehalte, auch in der Belegschaft, was passiert da eigentlich? Machen wir Sachen, die haben ja gar nichts mit der Wohnungswirtschaft zu tun, begeben wir uns da auf schwankenden Boden und jetzt muss man einfach sagen, sichert es auch Arbeitsplätze oder schafft auch Arbeitsplätze bei uns. Also es ist auch ein Umschwung auch bei uns in der Belegschaft. Aber es ist natürlich auch Mut, die Sachen, denn wenn man sie alles durchdiskutiert und so, hätten wir es sehr wahrscheinlich nie gemacht, sondern irgendwann muss dann auch jemand sagen, wir machen das mal so und ziehen das durch. Und wir versuchen in der Neulandstraße jetzt gerade so eine Hybridanlage, weil es natürlich so, wenn jetzt die Sonne scheint, wie wir es gerade draußen sehen, im Sommer, dann läuft natürlich das Blockheizkraftwerk nicht, weil wir nur warm Wasser abgefordert bekommen und eben keine Heizung haben. Und das wurmt uns natürlich, dann müssen wir sozusagen, mussten wir immer noch ein bisschen Strom dann zukaufen vom örtlichen Versorger. Und das zu schließen, diese Lücke haben wir dann entschlossen in der Neulandstraße, eine PV-Anlage aufs Dach zu machen. Das heißt, genau im Sommer jetzt, wenn die Sonne scheint, kann die dann sozusagen den Strom noch mit einspeisen. Und wir haben ja dann noch so ein kleines Versuchsobjekt in Wulstorf, ein Forschungsprojekt mit der Hochschule Bremerhaven, über so eine kleine Windkraftanlage, die wir jetzt über ein halbes Jahr messen, einfach mal vor Ort, wie sind dort die Winde, was für einen Ertrag haben wir. Das wäre natürlich das i-Tüpfelchen noch eine Kombination, denn nachts scheint die Sonne halt nicht, wenn unser kleines Windkraftwerk dann noch Energie. Wir sind ja an der Küste dann liefern können. Aber Sika, du kannst ja auch was dazu sagen. Es ist natürlich alles äußerst rechtlich sehr schwierig, mit dem Mietrecht das alles zu vereinbaren, auch die ganzen Abrechnungen und so. Das ist schon eine Wahnsinnsaufgabe, das sozusagen zu lösen, Erwin. Ne? Also das hat es in sich. Und da sind wir ein bisschen Pioniere und wie gesagt nochmal, das ist auch deutlich, das ist sehr viel Mut natürlich auch von einem Geschäftsführer, das so durchzuziehen, weil es eben auch keine Vorbilder gibt. Und eins wollte ich noch sagen, das ist natürlich ein Baustein auch, weil unser zentrales Thema als städtische Wohnungsgesellschaft ist, glaube ich, sind wir auch einer Meinung, ist bezahlbarer Wohnraum. Und da sind Betriebskosten ein Problem und wir arbeiten auch daran, dass wir Wohnungsgrundrisse zur Verfügung stellen, die eben nicht ein Wachstum haben, Zwei-Zimmer-Wohnung, 130 Quadratmeter. Das können unsere Mieter und unsere Klientel nicht bezahlen und da sind wir eben auf einem anderen Weg als jetzt Luxuswohnungen, die auch am alten Neuen Hafen hier sehr schön gebaut werden, die dann vielleicht eine Miete von 10 Euro haben. Das ist alles nicht unser Ding. Wir sind eine städtische Wohnungsgesellschaft, haben eben eine große soziale Verantwortung und ich glaube, Sikat, die nehmen wir auch sehr, sehr ernst und da sind diese Sachen alles so Bausteine, um für den Mietern irgendwie noch bezahlbaren Wohnraum, also Kaltmiete und die Nebenkosten irgendwie noch, und das ist sehr schwierig, aber da arbeiten wir irgendwie.
Meine, letzten Endes kann es ja der Umwelt egal sein, ob sie jetzt ihre Mieter überzeugt haben, mit dem Kostenargument den Strom abzunehmen oder ob die obendrein noch sagen, ja, das finde ich eine gute Sache, dass das hier vor Ort entstanden ist und dass ich sogar durchs Fenster reingucken kann bei der Maschine und dass es dann obendrein nicht aus dem Kohle- oder Kernkraftwerk rauskommt. Unterm Strich ist passiert dieser Wandel und ich finde das jetzt wirklich, ich muss das nochmal wiederholen, weil ich das schon sehr originell finde, dass sie gasbetriebene Kraftwerke haben, dann kommt noch eine Photovoltaikanlage drauf. Das Ganze zu kombinieren, wahrscheinlich steuerungstechnisch auch nicht ganz einfach. Genau. Und dann, jetzt wollen sie vielleicht auch noch mit Wind, aber das vielleicht doch, weil das so ein interessantes Detail ist, ein Wort dazu. Wie muss ich mir denn das vorstellen, eine Windanlage auf dem Haus?
Ja, wir hatten ganz viele Anfragen auch. Wie wirtschaftlich ist eben eine Windanlage?
Also wie sieht es überhaupt aus, wenn ich das nochmal kurz fragen darf? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es gibt den normalen Spargel, den wir alle kennen. Es gibt rotationssymmetrische Anlagen, so elliptische, die hat man auch schon mal gesehen. Und es gibt aber auch Windturbinen. Ich bin der Meinung, dass wenn wir das in der Stadt machen, natürlich eine Windturbine gestalterisch viel besser integrierbar ist, auch in einem Gebäude. Man kann es auch nicht an jedem Gebäude machen. Es muss auch von der Statik natürlich gegeben sein und es muss auch dazu passen. Wir können natürlich nicht in historischen Vierteln irgendwie Windkraftanlagen aufbauen. Aber wir haben natürlich viele Bestände aus den 50er und 70er Jahren. Und zu diesem Bestand passt es eigentlich ganz gut. Zum Beispiel in Wulsdorf haben wir einen 70er-Jahre-Bau, wo wir gerade dieses Versuchsding drauf haben, da würde das ganz gut passen. Und wir wollten einfach mal mit der Hochschule testen, wie wirtschaftlich ist sowas, dass wir also guten Gewissens das selbst machen können, aber auch vielleicht anderen Leuten Empfehlungen geben, weil es gibt viele Leute, die sich so ein Ding aufs Dach gebaut haben und auch Schiffbruch erlitten haben, weil einfach Windverschattung da ist oder die Windausbeute nicht so groß ist, die Höhe nicht richtig ist und deswegen haben wir uns die Wissenschaftler ins Boot geholt, Herrn Professor Salper mit seinen Leuten. Also wir haben ja auch schon Gespräche geführt, Sikat, kannst du ja auch mal berichten mit den Kollegen, die haben ja erste Messergebnisse auch.
Also was ist der aktuelle Stand, Herr Lücke, hier zu diesem, das ist im Moment eine Idee, dass das passieren könnte und der Wind wird gemessen und was ist jetzt der Status?
Also es hat unheimlich Furore auch gemacht. Für das, ich weiß noch, als wir den ersten Pressetermin hatten, also ich habe heute jetzt eine Grundsteinlegung, für uns die erste seit 20 Jahren, die wird bei weitem nicht so nachgefragt. Also da an dem Termin war alles da, was irgendwie hierher fahren konnte. Und wir konnten eigentlich nur einen Mast zeigen, wo Windgeschwindigkeiten gemessen werden. Und das ist im Moment der Status. Wir waren vor wenigen Wochen in der Hochschule, haben uns das mal sagen lassen. Also die sind sehr offen, was diese Entwicklung der Turbinen angeht, auch was diese überhaupt grundlegende Entscheidung, wird es jetzt ein Spargel oder ein Haarrotor oder so, das wollen die von den Messungen abhängig machen. Und wir können uns dann vorstellen, das sind ja auch statische Sachen, dass wir damit einen Teil unseres Allgemeinstroms versorgen. Das ist ja hochkomplex. Wir sind ja immer in der Lage, was den Strom angeht, dass wir dieses Eigenstromprinzip eigentlich nicht nutzen können, weil wir immer Mieter haben, die Dritte sind. Das heißt, wir verkaufen leider immer an Dritte. Das macht es für uns schwierig. Wo wir Eigennutzer sind, ist zum Beispiel bei unseren Treppenhausbeleuchtungsanlagen oder bei unseren Aufzügen. Die stellen wir dann den Mietern in Rechnung. Und ansonsten diese Stromgeschichte, dass wir uns darum kümmern, Herr Ebert hat eigentlich das richtige Stichwort gegeben. Es geht bei uns natürlich auch darum, langfristig bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wenn wir eine Modernisierung machen, wie jetzt in der Neuen Landstraße, wo wir in 70 Wohneinheiten 6 Millionen Euro investieren, dann rechnen wir die langfristig. Das heißt, das muss auch in 50 Jahren noch funktionieren. Und wir haben ja jetzt diesen Effekt, dass der Strom, was die Kosten und was die CO2-Belastung angeht, sich der Heizung annähert. Wenn Sie bei uns jetzt eine modernisierte Zwei-Zimmer-Wohnung mieten, dann werden Sie, was die Heizkosten angeht, feststellen, dass die Stromkosten fast die Heizkosten dann schon erreicht haben. Und bei der CO2-Belastung ist es genauso. Das heißt, die CO2-Belastung, die aus der Wärme, aus dem Wärmebedarf der Wohnung kommt, nähert sich so langsam der CO2-Belastung an, die aus der Stromversorgung, der individuellen Stromversorgung der Wohnung dann kommt. Und dieses Phänomen, das wird sich möglicherweise noch verstärken. Das führt natürlich dazu, dass wir, wenn wir nur Wärme betrachten, eigentlich rückständig sind. Wir müssen uns auch diesem aus wirtschaftlichen Gründen, aus nachhaltigen Gründen dem Strom mehr widmen, und wir sind in der Lage, Wärme abzurechnen, schon traditionell in der Wohnungswirtschaft. Wärme ist ein unheimlich komplexes Produkt, kann zu warm sein, zu kalt. Der Strom ist ja ganz einfach, der ist entweder da oder nicht. Also es ist ein unheimlich einfaches Produkt. Es gibt keine Klagen, der Strom ist eigentlich immer da. Es gibt bei der Wärme wesentlich mehr Punkte, die wir auch, was die Messtechnik angeht, berücksichtigen müssen, ne? Mit den Dienstleistern, die über Messverteiler an den Heizkörpern den gesamten Verbrauch zu versuchen zu ermitteln. Beim Strom ist es ein einfacher, also wir, ne, entweder ein Smart Meter oder ein normaler Zähler, das sind eigentlich Vorgänge, die ganz einfach sind. Schwierig ist es, was das rechtlich angeht, weil wir mit Partnern plötzlich mit Teilnehmern zusammen zu tun haben, die wir sonst nicht kennen. Also wir wussten nicht, was ist der übergeordnete Netzbetreiber oder welche Funktion hat der Netzbetreiber oder was für Funktion hat die Bundesnetzagentur, was müssen wir melden. Also das sind schon schwierige Aufgabenstellungen, auch steuerlich und rechtlich. Natürlich, der Strom ist immer ein umsatzsteuerpflichtiges Produkt, die Wärme ist es nie. Also wir erzeugen das zusammen. Sie können sich vorstellen, dass auch da natürlich eine Schwierigkeit da ist beim Abrechnen.
Ja, zu dieser steuerlichen Frage, weil das hatte ich neulich auf irgendeiner Tagung, hörte ich das einen Kollegen einer anderen Wohnungsgesellschaft sagen, wenn das Wohnungsunternehmen Stäbock selbst auch nur eine einzige Kilowattstunde Strom verkaufen würde, dann wären sie plötzlich umsatzsteuerpflichtig mit ihren Gesamtumsätzen, und deshalb trennen sie sowas rechtlich, habe ich das richtig verstanden?
Ja, und die Aussage trifft allerdings nur Genossenschaften, die ein Privileg haben, was die Gewerbesteuer angeht. Das trifft uns jetzt nicht so, aber der Kollege hat erstmal nicht Unrecht. Dieses Privileg basiert natürlich darauf, dass man nur Wohnungen vermietet. Und die haben auch ein Problem, wenn sie irgendwo eine PV-Anlage aufstellen, weil sie dann plötzlich umsatzsteuerpflichtige Erträge haben. Wir haben es aber von vornherein getrennt. Das heißt, wir haben eine Tochter, die Service GmbH, die als Kontraktor auftritt gegenüber uns mit den Heizanlagen und als Stromversorger gegenüber den Mietern. Das heißt, die verkauft Strom an die Mieter, wir machen das in Personalunion mit der Stäbock Service, und die verkauft Wärme an die Stäbock.
Und Sie sagten jetzt vorhin, wenn Sie irgendwo was machen, sei es eben in ein Kraftwerk investieren oder in den Umbau einer Wohnanlage wie jetzt in dieser Neulandstraße, dann rechnen Sie das langfristig als kommunales Wohnungsunternehmen. Was heißt langfristig in dem Fall?
Ja, also wir legen die Betrachtungszeiträume sind mindestens 50 Jahre. Und dann gibt es natürlich noch eine gewisse Kreativität, die man mitunter dann zutage legen muss, um auch Projekte dann gangbar zu machen. Aber der Betrachtungszeitraum, wenn wir also jetzt dynamische Wirtschaftlichkeitsbetrachtung machen, sind 50 Jahre.
Herr Ebert, wenn Sie als Architekt an so einem Projekt beteiligt sind, was ist denn in 50 Jahren? Können Sie das überhaupt ernsthaft vorhersagen, wie sich bis dahin die ganze Gegend entwickelt hat und wie sich so ein Wohnprojekt entwickelt hat? Sagen wir mal so, wenn Sie heute umbauen dort in so einem Projekt, Neue Landstraße nehmen wir mal als Beispiel, was ist denn Ihr Ziel, wohin sich das Ganze in den nächsten 50 Jahren entwickeln soll?
Ja, wir versuchen ja. Es gibt also drei Bausteine, die wir immer haben. Einmal ist diese Energiesache natürlich eine ganz wichtige, Energieeffizienz, dass wir versuchen, soweit es vorhersehbar ist, das so auszurüsten, dass wir energetisch da wirklich top sind. Und in der Neulandstraße ist es eben so, da haben wir jetzt ein Sanierungsgebäude, was wir KfW 70 gefördert bekommen. Das heißt, wir sind 30% unter der Energiesparverordnung zu einem Neubau-Referenzgebäude und das mit einem bestehenden Gebäude. Das ist natürlich top. Heißt aber auch, was du sagtest, Sika, die Verschiebung der Betriebskosten zu anderen Bereichen. Die sind so hoch gedämmt oder so, dass die Wärmekosten sozusagen nicht mehr die entscheidende Rolle sind. Das ist auch ein ganz großes Plus natürlich für den Mieter. Je höher jetzt die Energiekosten sind, ne, je mehr spart er ein gegenüber anderen Betreibern oder anderen Wohnungen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die für den Mieter eine sehr gute Sache ist für die Zukunft. Und wir machen es demografischer Wandel natürlich barrierefrei, versuchen wir, dass eben auch die Wohnungen erreichbar sind, in den Wohnungen das so umzubauen. Dass also jemand so lange wie möglich in der Wohnung bleiben kann und auch betreut. Wir haben gerade in Neulandstraße auch so ein Projekt zur Hausautomatisation, wo man sich verschiedene Bausteine zukaufen kann. Das geht ganz einfach los, dass er, wenn er aus der Wohnung geht, einen Knopf drückt, alle Herd und alle Sachen sind aus. Das ist ja häufig so, dass man überlegt, geht mir auch schon manchmal so, hast du jetzt den Herd ausgemacht oder das Licht ausgemacht, da gibt es dann einen Knopf. Und er kann das dann aufrüsten bis zu einem Tablet, wo er alles programmieren kann. So, das wollen wir jetzt mal. Wir haben alle Leitungen, die Grundleitungen gelegt und wir sind dabei, das auszuarbeiten auch wieder, dass so jemand sich dann die Sachen zukaufen kann. Und das ist natürlich auch wieder so ein innovatives Projekt, wo man dann jemanden braucht, wie Herrn Lücke, der sagt, wir machen das jetzt. Das sind so unsere Sachen, wie man das, man kann natürlich nie voraussehen, wie in 50 Jahren die Energie, vielleicht gibt es ganz andere Sachen, aber wir haben natürlich solide Gebäude und dieses Gebäude ist jetzt in der Neulandstraße zum Beispiel auch 50 Jahre und es ist aber so solide damals in den 50er Jahren gebaut worden, dass ich es heute nehmen kann und weiterentwickeln kann. Ich kann es transformieren. Das wünsche ich mir natürlich auch bei meiner Architektur, dass vielleicht die Nachfolger auch mal irgendwie das Gebäude nehmen kann und es noch weiterentwickeln, sodass wir von dieser Wegwerfgesellschaft abkommen, dass wir nur noch Gebäude über 10 Jahre abschreiben, dann abreißen. In Berlin gibt es ja so schöne Fälle, wo man 10 Jahren, 15 Jahren nicht nur Gewerbe bauen, sondern auch Wohnbauten schon abreißt. Und das ist natürlich ökologisch und vom Abfall und so weiter eine Katastrophe eigentlich, was wir da betreiben. Also wir werfen eben Gebäude auch weg und da sind wir eben ganz anderer Meinung, dass wir da nachhaltig wirken und deswegen auch unsere Strategie, auch eben Altgebäude und Bestand zu nutzen und es nicht abzureißen und zu schreddern und als Unterbau für Autobahnen zu nehmen, sondern die Energie, die dort gespeichert ist, eben weiterzuentwickeln. Da ist auch viel baukulturelle Energie drin. Und wichtig ist auch die Identität. Zum Beispiel in Neulandstraße kommen auch viele Mieter zurück, dass die einfach ihre Heimat auch wiedererkennen. Also wenn wir nur alles neu bauen, dann verändert sich so eine Stadt in 10, 15 Jahren. Wenn jemand dann zurückkommt, der weiß eigentlich gar nicht mehr, die kennt die Quartiere nicht mehr. Das kann eigentlich auch nicht der Sinn der Sache sein, sondern irgendwie so eine Identität einer Stadt. Und die ist eben geprägt durch Bauten und die wir dann auch erhalten sollten. Also gerade Bremerhaven ist eine sehr junge Stadt. Er ist 1827 gegründet und kriegt sehr stark zerstört. Dass die 50er und 60er Jahre sind für uns auch eine baukulturelle Identität, die es zu erhalten gibt.
Das heißt, die 5000 Wohnungen der Stäberker Lücke, Sie planen jetzt nicht, wie andere Gesellschaften sagen, mal davon die Hälfte zu privatisieren, um mit dem Geld dann vielleicht 2 teure Neubauten zu machen, sondern bleibt es bei den 5000 Wohneinheiten ungefähr oder was sind Ihre Absichten?
Also, das planen wir nicht. Wir haben die Stadt Bremerhaven in den letzten 20 Jahren beim Schrumpfen begleitet. Wir hatten es im Vorgespräch gesagt, wir haben 700 eigene Mieteinheiten rückgebaut in der Zeit. Wir haben auch ein Stück weit das Schrumpfen gestaltet. Wulsdorf ist ein gutes Beispiel, was Sie kennen. Und Bremerhaven hat das Phänomen, was wir alle natürlich als großen Erfolg auch sehen, der letzten Jahre, dass wir wieder seit 2 Jahren wachsen, zwar langsam, aber kontinuierlich wird der Sterbeüberschuss ausgeglichen durch einen größeren Zuwanderungsgewinn. Das heißt, wir werden mit der Stewok auch das Wachsen begleiten. Das heißt, wir werden perspektivisch mehr Wohneinheiten bekommen. Wir werden dort, wo wir unserem Gesellschafter der Stadt helfen können, dann auch mal einen Neubau machen. Das muss man auch sagen. Ich habe heute gerade eine Grundsteinlegung für ein Mehrgenerationenprojekt, wo eine Schrottimmobilie, muss ich allerdings sagen, im Stadtgrundriss nicht mehr zu halten war, war auch dann ausgebrannt. Also dieses Ziel haben wir schon, dass wir wachsen. Und diese Kosten, da sprechen Sie ein Thema an, was Herr Ewert auch immer wieder sagt. Das hat er jetzt gerade gar nicht erwähnt. Wir liegen natürlich bei den Umbaukosten unter einem Neubau. Ne? Und zwar nicht unerheblich. Wir müssen dafür Kompromisse eingehen, das ist uns klar. Zum Beispiel, was den Schallschutz angeht, da erreichen wir nicht ganz das, was wir mit dem Neubau machen könnten. Vielleicht gibt es auch die ein oder andere Raumhöhe, die mal nicht ganz so passt, wenn wir da Estrich einbringen und sowas. Aber wir bleiben deutlich drunter und wir haben im Grunde diese wesentlichen Fragestellungen, die auch diese 50 Jahre betreffen, gelöst. Das sind immer Infrastrukturen. Das heißt, wir haben eine Erschließungsinfrastruktur, die barrierefrei ist, was ganz wichtig ist. Wir haben eine interne Wohnungsstruktur bei den Wohnungen, also Neue Landstraße ist ein sehr gutes Beispiel dafür, die, was die Sanitärbereiche angeht, auch für Ältere geeignet sind, die Hilfsmittel brauchen. Wir haben eine elektrische Infrastruktur, Ebert hat es gesagt, die ausbaufähig ist, wo wir nicht neu ran müssen. Und wir haben die energetische Infrastruktur, dass wir an einem zentralen Punkt, jetzt bei 60 oder 100 Wohneinheiten, einen Zugang zu allen Wohnungen haben, was Strom und Wärme angeht. Und da können wir auch in 50 Jahren ein ganz anderes Kraftwerk hinsetzen. Das ist ja nicht die große Investition. Die Infrastruktur ist das Teure. Also das sind unsere Unternehmensziele, die Infrastrukturen dann so zu legen, dass wir allen Anforderungen dann auch gerecht werden können.
Ja, das heißt, von den 50 Jahren zu reden, das war nicht nur so dahergesagt, sondern wir hören im Detail, dass die Vorbereitung auch auf den technischen und wirtschaftlichen und Grundrissebenen in diese Richtung gehen. So langfristig denkt man hier bei der Stäwerk in Bremerhaven. Und von daher alles Gute für die nächsten 50 Jahre. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke.
Beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.